Da fiel mir das Gedicht ein. Ich habe in meinem Kontakt aufgenommen. Es ist ein englisches Lied, ein Gospel eigentlich. Aber ich habe versucht zu übersetzen. Das ist natürlich meine Übersetzung. Warum sollte ich entmutigt sein? Warum sollten dunkle Schatten auf mein Leben fallen? Warum sollte mein Herz sich einsam fühlen, wenn doch Jesus mein Teil und mein bester Freund ist? Wenn er auf den Spatzen Acht gibt, in dem Lied heißt es Sperling, aber ich habe den Spatzen genommen, das hat mir besser gefallen.
Viele Leute erinnern sich nicht mehr an ihre Träume. Und manche träumen jede Nacht paar Mal. Der Mensch träumt fünfmal so in der Nacht, während er schläft. Einiges in der Einschlafphase und dann einiges in der Aufstehphase. So vieles behalten wir nicht, aber die Seele ist da sehr aktiv. Jeder Mensch hat ein Innenleben und deshalb träumt er auch. Weil wir bestehen nicht nur aus Äußerlichkeiten, wir bestehen nicht nur aus Nase, Ohren und so weiter. Nein, wir haben auch ein Herz und wir haben noch etwas, wir haben eine Seele, wir haben einen Geist. Träumen, so sagt man, ist der dritte Seinzustand. Träumen, das ist die andere Wirklichkeit. Und man träumt aus dem Bedrängnis des Geistes. Der Geist fühlt sich vielleicht eingeengt und versucht zu fliegen, zu fliehen, zu laufen. Man träumt aus der Bedrängnis des Körpers. Man hat zu viele Bohnen gegessen. So, oder man träumt. Das ist also auch, warum man träumt. So, weil der, oder man hat Zukunftssorgen, Zukunftspläne, oder man ist unsicher, wie geht es weiter. Viele nennen Traum auch Vision oder Prophetie, aber das ist was innen drin im Menschen irgendwo passiert. Warum träumen wir überhaupt? Lass uns mal drüber nachdenken, ganz kurz. Im Traum werden Nervenverbindungen und Programme aktiviert, um sozusagen das alles, da wird nochmals alles getestet, ist alles in Ordnung, ist, da wird manches auch instand gesetzt, neu regeneriert. Und deshalb ist Träumen sehr wichtig für deine Seele, für deine Nerven, für deine Gesundheit. Viele Menschen sind gestresst und sie haben kein Ventil, wo sie ihren Stress ablassen können. Säuglinge, ich weiß nicht, also ich habe bei meinen Kindern das gut beobachten können, Säuglinge träumen sehr viel. Da reden sie und da siehst du, wie die Augen sich bewegen, obwohl die Augen zu sind. Und da träumt er. Da hecheln sie und so sind die Säuglinge, die träumen. Säuglinge träumen sehr viel, weil ihr Gehirn sich erst entwickelt. Im Schlaf bewegen die Babys dann die Augen und du siehst, also der sieht nichts oder sie. Aber da passiert was innen drin. Da ist Erregung innen drin. Und immer wieder so ruckartig und dann ist wieder das Kind da. Also sie ist das Kind, das Baby träumt. Traum ist eine Realität, die jeder nachts erfährt, ob er daran glaubt oder nicht und so weiter. Es ist so wichtig, dass man jetzt mit seinen Träumen richtig umgeht, seine Träume richtig versteht. Träume sind nicht nur Schäume, wie der Volksmund sagt. Nein, nein, in Träumen, da steckt viel mehr drin. Da ist eine Botschaft drin. Da ist ein Gebet drin, da ist ein Hilfeschrei drin. Da sind Wirklichkeiten drin enthalten, die ausgedrückt werden. Aber wenn man nicht versteht die Sprache des Traumes, wenn ich Deutsch nicht verstehe, dann kann der reden, was der will. Das sind alles böhmische Dörfer oder irgendeine Hieroglyphen, die ich nicht deuten kann. So, der Traum enthält Botschaften, und zwar Botschaften für unser Leben. Es gibt so viele historische Beispiele. Träume möchten warnen, Träume möchten motivieren, Träume möchten inspirieren. Das ist, was Träume möchten. Ein paar Geschichten um die Titanic. Nur um die Titanic ist, was historisch auch belegt und bewiesen ist. John Cannon Middleton hat einen Platz in der Titanic reserviert gehabt und wollte in der Titanic nach USA reisen. Und er freute sich eigentlich schon auf diese Reise. Und Middleton plötzlich bekam nachts peinigende Albträume. Die haben sich wiederholt und die traten immer wieder, diese Albträume. Und 10 Tage vor der Abreise sah er das Schiff im Traum, wie es Kiel oben ins Meer driftet. Hat er geträumt. 10 Tage davor. Und er sah, wie die Passagiere und die Besatzungsmitglieder kämpften in eisigen Fluten um ihr Leben. Und er hat diesen Traum als eine Warnung genommen. Und Middleton war unsicher, entschloss sich aber wenige Tage vor der Abfahrt dazu, auf die Seereise zu verzichten. Und so rettete er sein Leben. Eine Geschichte. Ein anderer, Colin MacDonald, war vor dem Ersten Weltkrieg ein sehr geachteter Seemann. dessen berufliche Qualifikation nicht nur in Schifffahrtskreisen gerühmt war, nein, er sollte sogar zu der Mannschaft der Titanic gehören, bekam lukrative Angebote, wiederholt. Sie waren so verlockend und so weiter. Er sollte der zweite Ingenieur auf diesem Riesendampfer werden. Aber er lehnte es konsequent diese Offerte ab. Das hat in seinem, und bevor er das alles tat und warum er das tat, wurde er gefragt. Und er sagte, ich habe schlimme Ahnungen. Also ich habe schlimme Ahnungen mit diesem Schiff. Und dann wurde Jeskebet, jemand anders, für ihn eingesetzt. Und er kam beim Untergang der Titanic um, der eingesetzt wurde. Und er hat sein Leben gerettet, weil er vorher eine Ahnung hatte und im Traum sah einfach, das geht nicht gut. Und schlug ein lukratives Angebot aus. Der vierte Ingenieur wir sind immer noch bei der Titanic. Der vierte Ingenieur war Leonard Hedginson. Die Titanic-Passagiere sollten miterleben, was da alles passiert. Also sollte unterhalten werden, sollte sehr viel mitbekommen. Und eigentlich freute sich Leonard auf diese Reise dann. Das war seine letzte Reise als Ingenieur auf dem Schiff. Und er wollte das miterleben, dann wäre er pensioniert worden. Und er dachte dann, endlich kann ich dann als alter Seebär zu Hause erzählen, was ich alles auf der Titanic erlebt habe. Die Unterhaltung, die Shows und alles, was da war und dergleichen. Und etwa einen Tag, bevor er im eisigen Meer ertrank, hatte seine Nichte, 14-jährige Nichte, die gar nichts von der Titanic wusste, die gar nichts wusste, dass der Onkel auf dem Schiff ist, beängstigende Träume. Und in ihrer Vision hat sie einfach gesehen, wie in diesem Heimatstädtchen Henford in England, wo er herkommt, sie sah in diesem Traum, wie ein grünes Schiff im Park hineinfuhr und in diesem Park unterging. Und da war sie so erschüttert und erzählte dann den Eltern dieses 14-jährigen Mädchen und die sagten ja, unser Onkel ist ja auf dem Schiff. Aber es war zu spät. Dieser Onkel ist mit untergegangen. Der Traum hatte dem Kind gezeigt, gerade in diesem Heimatstädtchen, und dass alle Leute so traurig sind und keiner konnte erklären, warum sie alle so traurig sind. Das Kind hat geträumt. Mitten im Park in der Grünanlage geht dieses große Schiff unter. Ein anderer, Morgan Robertson, ein ehemaliger Seemann, sein New Yorker Apartment hat so eingerichtet wie die Kajüte von dem Schiff Titanic. Er hatte seine Wohnung so eingerichtet wie das Schiff. Es war 1998, also lange bevor die Titanic auslief. Und er lag abends in seinem Bett und träumte von einem Luxusdampfer, der irgendwo im Atlantik aus einer dichten Nebelbank hervorkam. Das Schiff, 300 Meter lang, das träumte er und fuhr unglaubliche für ihn damals, 1898, unglaubliche 23 Knoten schnell. Und er sah die Decks voller sorgloser Passagiere, das war 1898. Und mindestens, sagt er, 2000 Leute wären auf dem Deck oder auf dem Dampfer gewesen und er zählte die Rettungsboote. Es waren gerade 24 Rettungsboote auf dem Schiff. Viel zu wenig für die Passagiere. Das hat er geträumt, 1898. Und dann hört er eine Stimme, das Schiff sei unsinkbar. Eine Stimme. Das Schiff sei unsinkbar. Und das Interessante noch dabei ist, auf dem Bug des Schiffes war der Name Titan draufgeschrieben. Nicht Titanic, Titan. So, Träume sind nicht Schäume. Oder Abraham Lincoln hat vor seinem Tod geträumt. Ich will nur sagen, Träume sind nicht Schäume. Träume haben eine Botschaft in sich selbst. Lincoln träumte und erzählte vor ungefähr 10 Tagen, ging ich spät zu Bett. Er hat selber den Traum erzählt und ist auch geschichtlich nachgewiesen. Und schon nach kurzer Zeit schlief ich ein, denn ich war müde und ich begann zu träumen. Um mich herum schien eine totenähnliche Stille zu sein. Man hörte plötzlich dumpfe Schluchzen, so als die Leute weinen würden, viele Menschen weinen würden. Ich glaubte, mein Bett zu verlassen und nach unten zu gehen. Dort wurde die Stille von den gleichen mitleiderregenden Menschen und dieses Geschluchze und wird größer und stärker, die Leute trauern, aber die Trauernden sind unsichtbar. Ich ging von Zimmer zu Zimmer, nirgends eine Menschenseele, erzählt Lincoln, doch verfolgten mich die gleichen traurigen Schmerzenslaute auf meinem Rundgang. Jeder Gegenstand schien mir vertraut, doch wo waren nur die Menschen, die so bekümmert waren, als breche ihnen das Herz auseinander. Ich war ratlos und beunruhigt, sagt Lincoln. Was sollte das bedeuten? Entschlossen, den Grund für dieses geheimnisvolle und so unheimliche Geschehen herauszufinden, ging ich weiter, bis ich zum Ostzimmer kam und es betrat. Dort wurde ich mit einer schrecklichen Überraschung konfrontiert. Vor mir stand ein Katafalk und darauf lag eine Begräbniskleidung. Und in diese Kleidung war eine Leiche gehüllt. Darum standen die Soldaten ringsherum, die Wache hielten. Es waren viele Menschen da, von denen einige trauervoll auf die Leiche blickten, deren Gesicht bedeckt war. Andere weinten vor Mitleid. Im Traum fragte Lincoln, einer der Soldaten, wer denn gestorben sei. Und die Antwort lautete von dem Soldaten, der Präsident. Ein politischer Mörder habe ihn getötet. Die Menge sah ein lautes Wehklagen, der Präsident erwachte aus seinem Traum, die Todesvision hatte erzählt und ließ ihn nicht mehr los. Als er dann später am 15. April 1865 von John Booth erschossen worden war, barte man den Leichnam des Staatsoberhauptes tatsächlich im Ostzimmer des Weißen Hauses auf. Sein Gesicht wurde zeitweise in einem Tuch bedeckt, um die tödliche Schusswaffe zu verbergen. Trauernde standen um den Katafalk als Ehrenwache für den Ermordeten. Und Mary Lincolns erste Worte, nachdem sie von dem Tod ihres Gatten erfuhr, ihre ersten Worte waren, so hat sich sein prophetischer Traum doch noch erfüllt. Seit Menschengedenken träumen die Menschen. Zukunftsträume. Wir haben in der Bibel 39 Träume und ihre komplette Auslegung. Also die Träume haben was zu sagen. Träume, sie üben sowohl eine vertrauenden, aber auch einen abschreckenden Macht auf uns aus. So, dass wir sagen, wunderbar, gut, erbaulich, tröstlich, aber Horrorträume. Du kennst es auch, was es ist. Bei einer Lebenserwartung von 75 Jahren verschlafen wir 25 Jahre, lang genug. Und davon träumen wir 4 Jahre. Wir träumen 4 glatte Jahre. Träumen gehört seit jeher zu den großen Mysterien der Menschheit. Ob jetzt Weissagung, Orakel oder persönliche Visionen und so weiter. Träume zeugen von einer anderen Realität, von einer anderen Welt. Träume sind die Sehkraft des Geistes. Träumen sind die Sehkraft des Geistes. Und wenn wir ein Innenleben haben, dann träumen wir unheimlich viel. Dann sind wir mit der unsichtbaren Welt verbunden. Wir erleben Dinge, nicht nur Halluzinationen. Nein, wir bekommen Hinweise, wir bekommen Vorahnungen, wir bekommen Informationen. Alles Große, wenn wir genau nachgehen, alles Große wurde im Traum gegeben. Die Formel für die Kernspaltung hat er plötzlich im Traum, Herr Oppenheimer, bekommen. Im Traum. Lösungen werden im Traum angeboten. Träumen scheint eine unschätzbare Fundgrube zu sein, wenn man das richtig benutzt, richtig gebraucht. Josef, der Patriarch, war ein Träumer. Er konnte die Träume deuten. Und aufgrund der Träume kam er an den Punkt, was sein Leben sein sollte. Sogar ungläubige Menschen haben Träume. Pharao hatte Träume. Es war kein heiliger König. Nebukadnezar hatte Träume. Er sah die Weltgeschichte als Standbild. Und er sah das Ende, dass diesen Stein, der ohne Menschenhand vom Himmel irgendwo kam und dieses Menschenbild aus Gold, Bronze oder Silber, Bronze, Messing und so weiter, und dann Ton und Erz vermischt, als er dieses Bild zermalmte. Jakob träumte und am freien Himmel, als er auf der Flucht war. Das gab ihm Kraft, 21 Jahre auszuhalten. Es ist nicht nur, dass man träumt. Es ist auch manchmal wichtig, wo man träumt. Wo man was träumt. Der Ort der Träume. Die Bibel ist also voll, wenn ich so die Bibel aufschlage, ich werde nachher ein paar Sachen anschauen, ist voll von Träumen. wo Gott Menschen den Befehl gibt, zu handeln. Wir hätten heute keinen Jesus, wenn Gott sich nicht im Traum dem Josef offenbart hätte. Nimm das Kind und die Mutter und geh nach Ägypten. Oder nimm das Kind an. Die Weisen wären umgekommen, wenn die zurück zum Herodes gegangen wären. Aber im Traum zeigte Gott ihnen, dass sie nicht nach Jerusalem gehen sollten. Und dass sie auf einem anderen Weg in ihr Land gehen sollten. Im Traum teilt Gott den Menschen seinen Willen mit. 1. Mose 15, Vers 1, Abraham. Der Herr erschien Abraham und sagte zu ihm, erschrick nicht, Abraham. Ich werde dich beschützen und dich reich belohnen. Er hat also eine Predigt im Traum bekommen, eine Motivation im Traum bekommen. Abimelech hat die Sarah dem Abraham weggenommen und hat in seinem Harem gesteckt. 1. Mose 20, Vers 3. In der Nacht aber sagte Gott im Traum zu Abimelech, und es wäre schön, wenn der liebe Gott das auch so manchem heute sagen würde. Du musst sterben, weil du diese Frau genommen hast, denn sie ist verheiratet. Du musst sterben. Im Traum zeigte er, das ist Ehebruch. Das ist ein Verbrechen, was du hier begehst. Im Traum hat Gott zum Abimelech gesprochen. Wenn das Gott heute tun würde, würde so manche Ehe noch existieren. Zum Isaak. 1. Mose 26, 24. In der Nacht dort erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst. Ich stehe bei dir. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben, wie ich es meinem Diener Abraham versprochen habe. Also, eine Offenbarung für die Zukunft, eine Bestätigung, eine Berufung, Gott drückt seinen Willen hier aus und Isaak weiß, ich bin in der richtigen Familie, ich bin auf dem richtigen Weg. Jakob, 1. Mose 46, Vers 2. In der Nacht hörte er die Stimme Gottes. Jakob, Jakob. Ja, antwortete er. Und er sagte Gott zu ihm. Punkt, Punkt, Punkt. Jakob, Jakob, Gott rief ihn im Traum. Und ich bin sicher, auch Samuel, als er dort im Heiligtum schlief. Deshalb der Ort, wo man schläft. Wenn du hier in der Kirche schläfst, ich kann dir sagen, du kriegst kirchliche Träume. Du kriegst geistliche Träume. Ja, ist nicht übertrieben. Samuel schlief im Haus Gottes. Und dann rief die Stimme in der Nacht, Samuel, Samuel. Und dann ging er wieder dann dachte der Eli, er hätte ihn gerufen. Und dann, der Eli sagt, nein, nein, Junge, schlaf weiter. Und dann wiederum. Und dann nochmals. Und dann sagte Eli, hör mal, wenn du noch einmal diese Stimme hörst, dann sag, rede Herr, hier bin ich. Es ist wichtig, dass wir uns auf die Träume auch vorbereiten. Wenn du einen Traum haben möchtest, du musst ein Gebet sprechen. Das Gebet Samuels, rede Herr, ich bin auf Empfang. Ich bin bereit, einen Traum zu empfangen. Salomo erfährt zu Beginn seiner Herrschaft im Traum, was Gott mit ihm alles vorhat. 1. Könige 3, Vers 5 bis 15, bringt unheimlich viel Opfer. Preist Gott mit seinen Opfern und dann sagt Gott, wünsch dir was. Im Traum, nachts, redet Gott und da wird er innerlich vorbereitet. Paulus bekommt den Impuls, nach Jerusalem zum Konzil zu gehen, im Traum. Galater 2, Vers 2. Also, ich kann dir sagen, vielleicht gibt es Menschen, und ich wünsche, dass das hier in Berlin passiert, dass Menschen im Traum bekommen, geh in die neue Nazareth-Kirche. Geh zum Gottesdienst, im Traum, dass der Engel Gottes sagt, wo es lang geht. Dort wird dir gesagt, was du tun sollst. Gott kann nicht alles im Traum sagen, aber im Traum kann er sagen, wo du hingehen sollst. Paulus hatte 3 weitere Träume gehabt. Apostelgeschichte 18, 9, 23, 11 und 27, 24. Er bekam im Traum Trost. Der Engel des Herrn stand heute Nacht bei mir. Er bekommt den Mazedonienruf. Apostelgeschichte 16, 8 bis 10. Komm herüber und hilf uns. Im Traum bekommst du nicht die ganze Klarheit und nicht die ganze Wahrheit, aber du bekommst Impulse. Und im Traum zeigt Gott dir nicht alles. Deshalb brauchst du den Gottesdienst, deshalb brauchst du die Wirklichkeit. Rabbi Chista, um 300 nach Christus geboren, er sagt, ein Traum, den man nicht deutet, ist wie ein Brief, den man nicht liest. Ein Traum, den man nicht deutet. Träume sind zuerst mal Spiegel unserer Regungen und unseres menschlichen Herzens. In Sirach Kapitel 34, Vers 5 heißt es, was du hoffst, das sieht dein Herz. Was du hoffst, das sieht dein Herz. Sirach 34. Was du hoffst, wenn du hoffst, du wirst krank, dann träumst du Krankheitsträume. Dann siehst du alles voll mit Viren, mit weißen Reiter, rote Reiter, schwarze Reiter, fahle Reiter. Alle vier Reiter aus der Offenbarung kommen. Die deutschen Sprichwörter, die sagen uns ein bisschen so vom Traum, da steckt eine Botschaft, und auch in den Volksweisheiten, ein Traum gewährt, was man wachend begehrt. Ein Traum gewährt, was man wachend begehrt. Die ganzen sexuellen Träume, die sind hier angelagert oder liegen hier, was die Menschen begehren, was ihre ganze Fantasie beflügelt, das träumen sie. Wie der Mann, so sind seine Träume. Der Fuchs träumt gern von Gänsen. Ja, von was träumst du, Kind Gottes? Der Fuchs träumt von Gänsen. Wenn die Katze träumt, so träumt sie von Mäusen. Volksmund. Ja. Wenn die Schweine schlafen, träumt ihnen von Trebern. Oder auch im Traum fängt die Spinne fliegen. Sprichwörter. Der Wunschtraum. Zuerst einmal, lass uns bei diesem Wunschtraum bleiben. Der Mensch erträumt sich die Erfüllung seines verborgenen Wunsches. Und es wird zu einer Realität, das, was man erträumt. Und das, was du nachts bist, bist du wirklich. Nicht, was du tagsüber bist, was du nachts bist. Deshalb ist der Traum für dein Leben wichtig, denn wir sind Geisteswesen, wir sind Seelenmenschen, wir haben eine Seele, eine unsterbliche Seele sogar noch, eine Seele, die von Gott kommt. Der Mensch erträumt die Erfüllung seines verborgenen Wunsches, er erträumt es. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, sagte Hiob. Aber über den Wunschtraum Hiob 20, Vers 8 kannst du weiterlesen und die Parallelstellen. Hiob 20, Vers 8. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Nebukadnezar war tagsüber König und nachts hat er wie ein Ochse Gras gefressen, ist auf dem Bauch gelegen, seine Fingernägel wuchsen lang, alles im Traum, hat tagsüber regiert. Du siehst vielen Menschen tagsüber gar nicht an, dass sie krank sind, dass ihr Seelenleben nicht stimmt. Aber nachts Horrorträume, Monsterträume, träumen sie schreckliche Dinge. Josef, äußerlich Sklave, Knecht, Gefangener und innerlich träumte er als König. Seine Brüder verbeugen sich vor ihm, sein Vater verbeugt sich vor ihm, seine Mutter verbeugt sich vor ihm. Wunschtraum. Diese Träume werden Realität. Auch unsere Gesundheit hängt sehr viel von unseren Träumen ab. Das, was du träumst oder wie du deine Gesundheit im Traum verarbeitest. Im Psalm 126, Vers 1, ist eine interessante Passage, fehlt es nur, dass wir kurz nachdenken. Psalm 126, Vers 1. Als der Herr uns heimbrachte, die Pilger erzählen das, zurück zum Berg Zion, das war wie die Genesung nach langer Krankheit. Bei uns in unserer Lutherbibel heißt es, da waren wir wie Träumende. Aber im Original heißt es, das war wie Genesung nach langer Krankheit. Als der Herr uns heimbrachte nach Zion, zum Berg Gottes, zu unserer Heimat, zu unserer Heimstätte, da waren wir, so Luther und andere Übersetzungen im Deutschen sagen, da waren wir wie Träumende. Oder die Erlösten, wenn sie heimkommen, sie werden sein wie die Träumende. Aber richtig heißt es, das war wie die Genesung nach langer Krankheit. Gesundheit musst du erträumen. Die kann dir der Arzt nicht geben. Gesundheit, das musst du dir im Traum vom Herrn schenken lassen. Herr, zeig mir, wie ich gesund werde, wie ich aufstehe, das Bett nehme und nach Hause gehe. Lass mich das sehen, lass mich das erleben. Du musst es im Geist empfangen. Im Geist muss es dir eingepflanzt werden, die Gesundheit. Die muss ja irgendwie rüberkommen. Du musst es ja irgendwie empfangen. Deinen Wohlstand musst du erträumen. Wenn du natürlich dich immer als Bettler vorkommst, als Gejagter mit der Peitsche, als Getriebener, muss ich nicht wundern, wenn dein Leben so ist. Deshalb ist es so wichtig, der Herr gibt den Seinen im Schlaf, steht in der Bibel. Da wird das Große erlebt, da wird das Große erfahren, da wird das Große empfangen. Du musst den Sieg erträumen. So wie die Gesundheit, Psalm 126. Du musst den Erfolg erträumen, deine Zukunft erträumen. Du bist am kristallenen Meer, die Engel singen. Halleluja. Und du hörst die Musik schon und du siehst, der Herr kommt dir entgegen, die Engel kommen dir entgegen, dich abzuholen. Du musst es alles sehen, erträumen. Das ist auch herrlich. Ich habe eine fantastische Zukunft. Ich gehe nicht in die Hölle, ich gehe in den Himmel. Den Segen musst du dir erträumen. Und Gott sagte zu Abraham, zuerst musst du sehen die Sandkörner und die Sterne am Himmel. Zähl mal diese alle. Gott will, dass wir zuerst mal sehen mit unserem Geist. Die blutflüssige Frau wurde geheilt, bevor sie Jesus berührte. Wir werden gesegnet, bevor Gott uns die Hand auflegt und uns segnet. Wir müssen innen drin das empfangen. Die blutflüssige Frau sagte sich, wenn ich könnte den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund werden. Und dann fing sie an zu träumen. Ich komme in die Versammlung, ich dränge mich irgendwie durch und ich berühre den Saum seines Kleides. Und dann bin ich gesund. Und genau so war es. Sie hat es erträumt, ihre Gesundheit. Du musst deine Kraft erträumen. Ich spring mit meinem Gott über die Mauern. Menschlich unmöglich, aber du siehst das im Geist, wie David, ich spring mit meinem Gott über meine Probleme. Den Glauben musst du erträumen. Du musst sehen, deine Berufung, so wie Abraham, Isaac und Jakob und all die anderen. Die Hoffnung erträumen. Wunschträume waren das. Dann gibt's noch die Angstträume. Wenn du zu viel Krimi guckst. Prediger Kapitel 5, Vers 2. Träume kommen, wo viel Sorge ist. Angstträume. Träume kommen, wo viel Sorge ist. Also wenn wir der Sorge viel Raum geben, da erträumst du deine Ängste, dann siehst du schon, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür, hast schon Angst, die Tür aufzumachen. Träume kommen, wo viel Sorge ist, wo man die Sorge nicht abgibt, wo man die Sorge lagert und speichert und komprimiert. Du erträumst dein Versagen, fall durch, ständig fliege ich da durch, ob du die Treppe runterfällst oder was es auch immer ist, ständig runterfallen. Und wenn du solche Träume hast, dann solltest du irgendwie in dir schlagen. Gott sei mir Sünder gnädig, vergib mir, ich will umkehren. Angstträume, viele Menschen erträumen da ihre Zweifel, ihre Niederlage, ihre Angriffe, ihre Krankheiten, ihr Leiden. Dann gibt es die sexuellen Träume. Und die sind sehr reell, sexuelle Träume. Judas 8 oder Vers 8, er weiß da von den Träumern zu berichten, die in ihrem Traum das Fleisch beflecken, die Ehe brechen, Huren, alles Mögliche machen, ihr Fleisch beflecken im Traum. Sexuelle Träume sind Produkte unkontrollierter Fantasie, angeregt und ausgelöst durch Bilder und Erlebnisse, die sich in den Herzen der Menschen festsetzt. Bilder sind Mächte, da merken wir gerade bei der Sexualität, was wir sehen, was wir erleben und wie wir es verarbeiten. Wenn wir Sex sehen, verarbeiten wir Sex, müssen wir irgendwie verarbeiten. Denn das kommt an uns ran und wir müssen das irgendwo ablegen und irgendwo einlagern. Wenn wir Krieg sehen, wir müssen den Krieg verarbeiten. Und deshalb, wenn kleine Kinder diese Banditenfilme sehen, Kriegsfilme angucken, diese kleinen Kinder, die müssen dieses alles verarbeiten. Das ist ja ihre Welt, wo sie aufwachsen, ihre Fantasie wird beflügelt. Gewalt, Verbrechen muss verarbeitet werden. Krankheit muss verarbeitet werden. Du siehst lauter Kranke, lauter Krüppel, lauter Behinderte, lauter Kaputte. Arbeitslosigkeit. Der Teufel weiß ganz genau, wie er unsere Fantasie beflügeln kann, ständig in den Nachrichten, immer wieder, wir werden bombardiert. Eine Firma geht pleite, die nächsten entlassen 10.000 Leute wieder und die entlassen wieder welche und die verlagern da die Arbeitsplätze ins Ausland. Und das hörst du alles. Der Teufel weiß, wie er uns manipulieren kann. Das trifft dich nicht, aber irgendwo bekommst du Angst. Während des Schlafs. Gott kann dein Leben verändern. Gott kann deine Situation verändern. Von diesem griechischen Fabeldichter Aesop wird berichtet, er war ein bisschen dick und korpulent, als Sklave sehr faul, unnütz, ja. Er war in der Stadt untauglich für die Arbeit, auf dem Land war er auch untauglich für die Arbeit, und er machte seinen Mittagsschlaf. Und auf der Feldarbeit in der heißen Sonne, und das gereichte ihm zum Segen, sein Schlaf. Gott gibt den Seinen im Schlaf, und während des Schlafes am Arbeitsplatz wurde seine Zunge leicht gemacht, so dass er plötzlich, er erlebte, so wird erzählt und überliefert, dass er plötzlich Fabeln, Geschichten erzählen kann am laufenden Band. Nachts im Schlaf wurde seine Zunge freigesetzt. Am Anfang ist meistens von allem, was wir sind und was wir haben, immer nur ein Traum, eine Idee, eine Vision. Der Ruf nach Mazedonien, komm herüber. Oder dass Petrus zum Cornelius geht. Und meistens benutzt Gott die Umstände. Da liegt er doch auf dem Dach. Und als wir jetzt in Indien und Pakistan waren, wir können das gut verstehen, auf dem Dach spielt sich dort im Orient alles ab. Auf dem Dach. Da liegt er auf dem Dach und die Schwester Martha, die kocht unten ein schönes Gericht. Linseneintopf. Und jetzt, so wie die Katzen von Mäuse träumen, so träumt Petrus jetzt von diesem Dinner, von der Mahlzeit, was da unten ein paar Minuten gereicht wird. Er liegt in seinem Schaukelstuhl und sagt, oh Gott, wie schön, dass ich dein Diener bin. Und plötzlich bekommt er den Traum, Sekundentraum vielleicht, gar nicht so lang. Kommt ein Bild, ein Tuch mit allen wilden Tieren, nimm und schlachte und iss. Ich bin ein Jude, berühre nichts Unreines. Herr, bitte, Teufel, versuch mich nicht. Vielleicht war der Teufel, der ihn versucht, nein. Und wiederum, das Bild wiederholt sich. Gott redet zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Und das war auch hier eine Situation beim Petrus. Gott spricht noch einmal, Petrus, schlachte die Tiere, iss. Nein, Herr, bitte versuch mich nicht. Ich will doch nicht unrein werden. Ich bin ja Jude, ich kann nicht mehr in den Tempel. Doch der Herr sagt, und während er sie noch nachdenkt, was bedeutet der Traum, klopft es unten und unten. Es sind ein paar Soldaten, die wollen nicht Petrus verhaften. Nein, die fragen, ist hier ein Simon Petrus? Und auch der Cornelius hat nachts von einem Engel den Impuls bekommen, geh nach Joppe und hol Simon Petrus. Der hat die Adresse bekommen, im Traum alles. Ein Engel des Herrn sagte ihm, was zu tun. Und so kommen zwei zusammen, so werden zwei zusammengeführt. Um was geht's denn? Ja, da ist unser Chef, unser Boss, der hat einen Traum von Gott bekommen. Und der soll Simon Petrus holen, das bin ich. Und geht mit und wir wissen ja, er hat den Heiden das Evangelium, die Tür zum Evangelium geöffnet. Im Traum wurde es gegeben, im Traum wurde es vorbereitet. Und es war so wichtig, nachher spät auf dem Apostelkonzil, konnte er sagen, der Herr hat mich so geführt. Der Herr hat mir einen Traum gegeben und das war nicht von mir. Glaube an deine Träume. Ganz arg wichtig, dass du sie ernst nimmst. Sie kommen aus deiner Seele oder sie entstehen in deiner Seele. Sie wollen dein Problem auf individuelle Art und Weise lösen. Dein Problem. Im Träumen steckt eine große Wahrheit drin. Und die solltest du erkennen. Was hat mir dieser Traum zu sagen? Was ist die Wirklichkeit? Wer seine Träume verwirklichen will, muss aus seinen Träumen aufwachen, hat einer mal gesagt. Du musst aufwachen und diese Träume dann umsetzen und Wirklichkeit werden lassen. Wach auf von deinen Träumen. Manche träumen weiter und sagen, oh, jetzt noch schon schön. Und dann kommen die Luftschlösser. Dann kannst du nachher alles vergessen. Dann sind es Schäume. Du musst also den Traum haben, den Traum festhalten und an diesem Traum arbeiten. Was wollen die Träume von uns? Lass uns drüber nachdenken. Was wollen die Träume von uns? Träume wollen Klarheit schaffen, uns abklären. Träume zeigen uns den kürzesten Weg, wie wir etwas erreichen können. Träume sind Bilder aus dem Jenseits, über die du nicht verfügst, über die niemand verfügt. Träume zeigen uns etwas aus der unsichtbaren Welt. Träume wollen uns verhelfen, Entscheidungen zu treffen. Träume wollen uns vor etwas bewahren. Ich weiß nicht, wie du träumst, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich richtig träume. Träume ich schwarz-weiß oder farbig? Aber einmal habe ich mal farbig geträumt. Und dann träume ich, weiß ich nicht, irgendwie, ich mag Autos. Und dann hab mir einen großen amerikanischen Schlitten, großen amerikanischen Wagen gewünscht irgendwie oder was weiß ich alles. Und dann sagt mir jemand, unten im Graben steht ein großer amerikanischer Wagen, den kannst du haben, wenn du willst. Ich natürlich ließ mir nicht zweimal sagen, im Traum. Und dann überlege ich mir, wie kriege ich diesen Wagen auf die Straße? Und ich sehe auch die Farbe von diesem so Bordeaux-Rot, ein schöner, großer amerikanischer Wagen. Naja, und dann habe ich eine ganz tolle Idee. Ich zerlege das Auto hier unten im Graben und werde unten auf der Straße es wieder zusammenbauen. Und dann habe ich die Chromstangen abmontiert und das war zu viel Arbeit. Ich sage, nee, ich mache hier nicht mit. Also das könnt ihr behalten. Dann bin ich aufgewacht. Morgens kommt jemand bei mir vorbei. Ich erzähle meiner Frau, ich habe heute einen ganz merkwürdigen Traum gehabt und ich weiß nicht, was es bedeutet. Und an dem Tag kommt ein Amerikaner bei mir vorbei, der mal in dem Haus wohnte, wo ich jetzt oder in der Zeit wohnte. Und ich habe einen Schrank gehabt, einen schönen, alten, amerikanischen Schrank, Bordeaux-Rot. So, und der war im Keller, den habe ich im Keller gefunden, wieder hochgebracht in meine Wohnung, restauriert, bisschen schön gemacht. Und das Einzige, was ich an diesem Schrank neu gemacht habe, waren die Zierleisten, so Metallleisten. Zierleisten, die habe ich ranmontiert. Dann steht er da und sagte, Bruder Matutis, war nicht dieser Schrank hier im Haus? Hast du nicht diesen Schrank aus dem Haus? Das gehört ja mir. Das ist mein Schrank. Ich habe das in den Keller gestellt. Habe ich gesagt, ja, ich habe aus dem Keller rausgeholt. Bruder Matutis, ich hätte diesen Schrank gerne. Jetzt hätte ich mit diesem Kerl mich streiten können. Sag, was fällt dir ein? Du bist ausgezogen, wer das Haus hat. Dem gehört auch das, was im Haus ist, oder wie auch immer. Aber weil ich den Traum vorher hatte, dieser Traum hat mich innerlich vorbereitet, habe ich gesagt, gut, Bruder, wenn du das haben willst, warum Bruder im Herrn? So in leitender Stellung sogar auch im Reich Gottes. So habe ich gesagt, Bruder, wenn du das haben willst, ich zerlege den Schrank, ich habe den Schrank runtergetragen. Das Einzige, was ich wieder abmontiert habe, waren die Zierleisten für mich selber, für den nächsten Schrank irgendwo. So, und habe ihnen das abgegeben. Dieser Mann hat mir später für Berlin-Arbeit etwa $40,000 gegeben, damit wir hier diese Arbeit anfangen können. Hätte ich mit dem Mann einen Knatsch angefangen, hätte ich nicht auf den Traum geachtet, hätte ich den Laden oder hätte hier die Sache gar nicht so beginnen können, hätte ich da ja diese $40,000 nicht gehabt. Aber du siehst, wie Träume einfach einen führen, einen leiten. Träume. Wer seine Träume richtig deutet, hat einen goldenen Schlüssel für sein Leben. Wer sie richtig deutet, der kann viele Probleme klären in seinem Leben, findet den Weg zur Selbsterfüllung, zur Selbstverwirklichung. Die Kraft der Träume, jetzt lass uns da hineinsteigen. Träume sind eine geistige Tankstelle. Da tanken wir auf, nachts. Wir sind tagsüber erschöpft. Nachts, ich gebe Gott ab. Und wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, in der Bibel heißt es, wenn ich mich zu Bette lege, so rede ich von dir, wenn ich aufstehe, bin ich immer noch mit dir beschäftigt, so dass ich die ganze Nacht über auch mit Gott rede, und es hängt sehr viel davon ab, wie schlafe ich ein. Schlafe ich mit Krimi ein, mit Sex ein, schlafe ich mit Essen ein, mit was schlafe ich ein? So ist auch die Nacht nachher. Aber wenn ich mit Gott einschlafe, und es ist so wichtig, dass ich mit Gott einschlafe, gute Nacht, lieber Heiland. Jetzt schlafe ich, jetzt. Du schläfst noch, schlummerst, oh Gott. Also du bist immer aktiv. Und Gott ist gerade dann, wenn wir nicht mehr gestresst sind, wenn wir ruhig sind, ist der aktiv, sein Geist ist aktiv. Wir tanken dies. Träumen ist sowas wie Oase für die Seele. Wir bekommen das verlorene Paradies wieder. Wir sind in einem Urzustand versetzt. Träume haben ein schöpferisches Potenzial in sich. Plötzlich, wir werden motiviert, aus dem Traum aufgewacht. Jetzt mit meinem Gott kann ich große Dinge wagen. Träume sind Spiegelbild des inneren Menschen, wie es in deinem Leben aussieht. Deine Feigheit oder deine Gotteszuversicht, dein Glaube, wie auch immer. Welche Ergebnisse oder welche Ereignisse beherrschen dich? Oder was lässt du über dein Leben herrschen? Niemand kann dich beherrschen, es sei denn, du gibst dieser Macht Autorität. Sorgen können dich nicht beherrschen, es sei denn, du gibst den Sorgen Macht. Angst kann dich nicht beherrschen, es sei denn, dass du erlaubst, dass die Angst dich beherrscht. So nachts du schläfst, wem erlaubst du, dass du beherrscht wirst? Von den Tagesereignissen, Lebensereignissen. Wenn du diese Dinge Gott abgibst und du kannst erst richtig im Geist arbeiten, nachts dein Geist kann arbeiten, Deine Gehirnzellen können sich regenerieren. Deine Nerven können sich stärken. Deine Seele kann aufatmen. Wenn du, bevor du einschläfst, alles, was war am Tag, Gott abgibst. Lieber Heiland, nimm den ganzen Shit. Nimm es. Im Traum gibt es keine Zeit. Im Traum gibt es keinen Raum. Im Traum ist alles ewig. So, wenn du träumst, bist du immer in der Ewigkeit. Und wir können zukünftige Geschichten und frühe Geschichten oder vergangene Geschichten, wir können alles auf einmal träumen und wir bringen manchmal durcheinander. Deshalb ist im Traum, wenn du einen Traum hast, ist Anfang und Ende enthalten. Anfang und Ende, da ist alles drin, weil alles eins ist. Und das kann manchmal Jahre dauern, was du erträumst. Du kannst Jahrzehnte erträumen. Deshalb, egal wann du geträumst, manchmal in der Seelsorge verwende ich, wenn ich mit Menschen spreche und frage, hast du einen Traum? Hast du mal geträumt? Und dann, die können mir erzählen, ein Traum vor 20 Jahren, dieser Traum von 20 Jahren stimmt heute immer noch, weil es aus der Ewigkeit kommt. Also es muss kein neuer Traum sein. Josef hat geträumt, vor 21 Jahren oder noch mehr, vor 25 Jahren, dass er König sein wird. Und nach 25 Jahren ist das geworden, Wirklichkeit geworden, was er geträumt hat. Träume kommen aus der unsichtbaren Welt und sind dort ganz reell. So wie unser Körper in dieser Welt reell ist, so sind Träume in der anderen Welt reell. Das ist ein anderer Seinzustand. Träume sind Einblicke ins Jenseits. Sie sind nicht begrenzt. Sie sind nicht begrenzt, die Träume. Du blickst im Jenseits hinein, in die unsichtbare Welt. Träume haben eine ganz starke Heilkraft. Im Psalm 16, Vers 1, da wird Traum und Genesung mit 1 übersetzt. Genesung und Traum ist 1. Also haben eine Heilkraft. Wer träumt, sieht also Anfang und Ende der Krankheit. Menschen, die nicht träumen, die Träume nicht verstehen, sie sehen kein Ende. Die haben Horror, Panik oder was man auch immer nennen möchte. Ich will dir heute Abend helfen, dass du kreativ deine Träume erfasst, entdeckst und erlebst. Und deshalb ist es so wichtig, zuerst mal bitten und dann empfangen. Und dann wird dein Geist anfangen zu suchen, zu klopfen, abzuprobieren und so weiter. Alles Große ist im Traum geschenkt worden. Und du brauchst was Großes, nicht was Kleines. Du brauchst etwas Gewaltiges. Alles Große wurde im Traum erlebt. Studiert die Bibel und du wirst verblüfft sein. Wir denken, der Engel stand da und da ist was passiert. Es war kein Engel. Nirgendwo oder in den wenigsten Plätzen war ein Engel. Im Traum wurde alles gegeben. Josef, Maria, alle. Abraham. Immer im Traum. Alles Große wurde im Traum gefunden. Alles Große wurde im Traum geöffnet, plötzlich den Weg und so weiter. Alles Große hat man gesehen, wie Gott die Wege vorbereitet im Geist und so weiter. Und dann wurde es in der Wirklichkeit übertragen. Danach kommt die Wirklichkeit, nach dem Traum. Aber zuerst einmal dieser Traum, da wird gesät. Das ist die Aussatzsituation. Zuerst die Unwirklichkeit und dann die Wirklichkeit. So verhält sich mit der unsichtbaren Welt. Zuerst das Unsichtbare, dann das Sichtbare. Und deshalb heißt es, geh in die Kammer, schließ die Tür zu. Und der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Die meisten Menschen beschränken das nur aufs Gebetsleben. Aber nein, da steckt noch viel mehr drin als nur Gebet. Geh in das Verborgene. Beschäftige mit dem Verborgenen. Gott sprach in das Dunkle, in die Nacht. Es werde Licht. In die Finsternis sprach er. Er erscheint dort und er wirkt dort. Höre aufmerksam auf deine Träume, egal was es ist, und lass dich von deinen Träumen tragen. Lass dich von deinen Träumen leben. Lass dich von deinem Unterbewusstsein, wenn ich das so sagen kann, tragen. Träume sind so Transporteure, die uns irgendwo hinbringen. Paulus sagt, ich weiß nicht, war ich im Geist, war ich nicht im Geist, ich weiß gar nicht, wo ich war, aber auf jeden Fall, ich kann euch eines sagen, ich war an einer Stätte, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und was keines Menschenherz je geglaubt hat. Ich sah unaussprechliche Dinge. Er sagt, ich weiß nicht, wo ich war. Traum ist so etwas wie eine Ekstase. So außer sich sein. Nicht mehr im Fleisch sein. Und deshalb, wir sollen ja auch nicht im Fleisch wandeln, wir sollen im Geist wandeln nach der Bibel. ich weiß nicht, ob du schon mal einen Traumwandler erlebt hast. Wir waren unsere erste Wohnung in Stuttgart. Wir wohnten möbliert das erste halbe Jahr, bis wir eine Wohnung fanden und bis wir Möbel hatten. So, wir hatten noch nichts. Wir kamen als Studenten nach Stuttgart, um dort eine Gemeindearbeit aufzubauen. Und da wohnten wir in Untermiete. Und damals war die Terroristenfahndung ganz groß, Bader-Meinhof-Bande und so weiter. Und der Sohn unseres Vermieters, der war bei dieser Polizeieinheit. Und plötzlich nachts, halt, stehen, bleiben, nicht bewegen, ich schieße. Ich dachte, Einbrecher sind gekommen. So ging das in der Dings. Und dann kommt der Vater und ruft den Namen und ist wieder alles in Ordnung, nimmt den Jungen am Arm und sagt, leg dich ins Bett. Der hat es nicht verarbeitet. Deshalb dieser Wandel im Traum. Und man musste nur seinen Namen rufen. Das später hat uns gesagt, Herr Matudis, wenn es nochmal sowas passiert, Sie müssen nur den Namen meines Sohnes nennen und dann kommt er wieder zu sich. Sein Geist kommt wieder in sich. Und er ist wieder da und dann können Sie ihn wieder ins Bett schicken. So, man kann außer Leibe sein und der war außer Leibe. Der hat also praktisch Dinge getan. Der spazierte in der Wohnung und hat geschossen mit dem Finger. Träume sind nicht nur Fantasiereisen, aber sie sind in dem Reich der Fantasie angesiedelt. Wer sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, dessen Fantasie wird beflügelt von göttlichen Dingen, von geistlichen Dingen. Wer im Geist betet, viel im Geist betet, der empfängt geistliche Impulse. Und er betet dann nicht nur im Geist, sondern der sieht auch im Geist. Wer sich mit Sex beschäftigt, der wird von Sex beherrscht. Wer sich mit Lügen beschäftigt, wird von Lügen beherrscht. Wer sich mit Ängsten beschäftigt, wird von Ängsten beherrscht. Wer sich mit Krankheiten beschäftigt, und das ist ein großes Problem. Viele Menschen beschäftigen sich nur mit Krankheiten. Mit Medizin und mit all dem möglichen Zeug, und die werden davon beherrscht. Wer sich mit Sorgen beschäftigt, wird von Sorgen beherrscht. Wer sich mit Sünden beschäftigt, wird von Sünden beherrscht. Also mit dem, was du dich beschäftigst. Also ist es so wichtig, sich mit Gott zu beschäftigen, dann wirst du von Gott beherrscht. Sich mit dem Geist Gottes sich zu beschäftigen, dann wirst du vom Geist Gottes beherrscht. Wer sich mit Gutem beschäftigt, deshalb sagt die Bibel im Philipperbrief, was wohl lautet, was, ob sein Lob ist und so weiter, dem denket nach, dem redet nach und so weiter, damit beschäftigt euch. Wer sich mit dem Teufel beschäftigt, der wird auch vom Teufel beherrscht. Deshalb, ich möchte vom Teufel so wenig wie möglich hören. Deshalb möchte ich von Krankheiten so wenig wie möglich hören. Die sind Gift für meinen gesunden Geist. Die vergiften mich. Wer sich mit Dämonen beschäftigt, der wird von Dämonen beherrscht, auch nachts. Wer sich mit Schwierigkeiten beschäftigt und wälzt diese Schwierigkeiten und nach Lösungen sucht, anstatt dass es Gott abgibt, anstatt dass es bei Gott liegen lässt, sodass hier in diesem Kasten dort aufschreibt. Du kannst ruhig Gott einen Krimi schreiben. Aber dann hast du losgelassen. Und das ist so wichtig. Loslassen, das ist der Schlüssel, wie man glücklich und erfolgreich lebt. Suche dir eine vernünftige Beschäftigung. Nicht mit dem Negativen sich immer zu beschäftigen. Beschäftige dich mit Erfolg, mit Sieg. Und sag, oh Gott, und ich habe die Proklamation, ich glaube, dass noch ein paar da hinten sind. Beschäftige dich mit siegreichen Gedanken. Tag und Nacht darüber nachdenken, sagt Gott zu Josua. Dann wirst du Erfolg haben, Josua 1, Vers 9. Tag und Nacht über diese Dinge nachdenken. Nicht nur am Tag, nicht nur im Gottesdienst am Sonntag oder Samstagabend. Nein, Tag und Nacht. Und dann wirst du dein Leben verlängern. Wer träumt, der verlängert sein Leben. Puh, jawohl, der verlängert sein Leben. Die Verwirklichung der Träume ist die Verlängerung deines Lebens. Wir haben eine ganz merkwürdige Sache in der Bibel. Ich weiß nicht, wie du die verstehst. Ich habe lange gerätselt, lange gedeutet und ich weiß nicht, ob ich richtig verstehe, ob ich richtig dran bin oder nicht. Josua hat die Sonne angehalten. Ich kenne diese Geschichte. Einmalig in der biblischen Überlieferung überhaupt. Einmal im Kampf bei der Eroberung des verheißenen Landes. Da hat noch so viele Feinde gesehen und dann sagt er, er muss die Sonne anhalten. Glaubt ihr, dass ein Mensch die Sonne anhalten kann? Ich glaub's nicht, auch wenn es in der Bibel drin steht. Kein Mensch kann die Sonne anhalten. Ich muss mir vorstellen, was das für ein Chaos gäbe, wenn die Sonne, wenn jeder anfangen würde, die Sonne anzuhalten oder die Sonne weiterziehen zu lassen, wenn es ihm einfällt. Was gäbe das für eine Katastrophe? Aber ich will hier etwas sagen, da steckt etwas Tiefenpsychologisches drin, hier in dieser Geschichte. Er hat seine Feinde vernichten wollen, aber die Nacht brach herein. Die Nacht durfte für ihn nicht kommen. Das ist diese Geschichte. Die Nacht darf nicht kommen. Und er verlängerte den Tag. So wie Jesus den Sturm stillte. Wir können Stürme nicht verhindern, aber wir können die Stürme stillen. Die geistigen Stürme und auch die natürlichen Stürme. Und er sah, meine Feinde fallen alle miteinander, bleibt keiner übrig. Noch bevor die Sonne untergeht, gibt es keinen Feind mehr. Ich habe einen Fall hier gehabt mal. Ja, ich kann euch ehrlich sagen, was da passiert ist. Ich habe da dieses Geld nach Moskau mitgegeben, dem Bruder da nach Russland, der hier so schön gesungen hat und gespielt hat, als wir hier die Kirche renovierten. Und ich muss euch sagen, ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich habe gedacht, ich habe eine Dummheit begangen. Es war nicht gerecht oder es war nicht richtig. Wir brauchen jeden Cent und ich gebe das Geld weg. Und ich habe mich gewälzt. Ich weiß gar nicht, ich habe keinen Kaffee getrunken, aber ich habe mich so gefühlt, als wenn ich 10 Tassen Kaffee getrunken hätte. Ich war unruhig und nervös und ja, Katastrophe. Und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Also schwitze, fang an zu schwitzen, also alles Mögliche. Und dann sage ich ein Gebet und Gott, und jetzt gebe ich dir den ganzen Krempel ab. Ich kann es nicht mehr lösen, egal was jetzt passiert ist. Das Geld hat er. Du wirst noch was Gutes draus machen. Und Gott sei Dank, Gott hat was Gutes draus gemacht. Aber ich habe Gott abgegeben. Und ich musste lernen, Gott abzugeben. Herr, und zwar ganz bewusst und ganz laut, Gott, ich gebe es dir ab. Und dann habe ich hingelegt und konnte sofort schlafen. Herr, ich gebe es dir ab. Wir müssen lernen, Dinge Gott mit Willen, Verstand und mit lauter Stimme und mit allem, was in uns ist, sagen, Gott, ich gebe dir das ab. Ich habe jetzt Fehler gemacht. Und du hast vielleicht irgendwo Fehler gemacht in deinem Leben, gib es alles Gott ab. Herr, ich gebe es dir ab. Egal was es ist. Dieses Loslassen. Hingelegt. Und als ich Gott abgegeben habe, hat Gott was Wunderbares draus gemacht. Es waren 750 Euro, was wir dem Mann gegeben haben. Viel Geld damals gewesen, vor 2 Jahren oder wann es war. Und ein paar Tage später überweist jemand, der ab und zu mal hier zum Gottesdienst kommt, exakt 7500 Euro. So, wenn ich Gott abgebe, passiert ein Wunder. Passiert ein Wunder. Ich muss also Gott abgeben. Und das will gelernt sein. Das lässt sich so leicht sagen, gib Gott ab einfach. Es ist ein Kampf, bis du das aus deinen Händen lässt und sagst, Gott, jetzt, ich kann sowieso an der Sache nichts ändern. Verlängere deinen Tag. Vermehre dein Geld. Mach was aus deinem Leben. Das ist wie Josua hier den Tag verlängert hat, die Sonne angehalten hat, bis alle seine Feinde niedergestreckt waren. Entdecke die positive Kraft deiner Träume. Entdecke die positive Kraft deiner Träume. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch, in uns Gotteskinder. Und wie schön ist, wenn Gotteskinder träumen. Es ist genauso, wenn die kleinen Bambis träumen. So sollen Gotteskinder träumen, dass ihre Gehirnzellen werden erneuert oder gestärkt oder gefestigt. Der Heilige Geist ist eine Hilfe für uns. Er wird euch all das erinnern, nachts im Traum. Alles Große, was wir in der Bibel haben, wurde im Traum gegeben. Viele Lehren, ich denke nur die Offenbarung. Johannes sieht den Himmel und alles, was er sieht, ist nichts anderes wie eine Vision, wie ein Traum. Er erlebt die Herrlichkeit Gottes und das hilft ihm im Kampf gegen Verfolgung, im Kampf gegen Entmutigung und so weiter. Er sieht, das Reich Gottes kommt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommend. Er sieht das alles. Wer kein Innenleben hat, versteht eigentlich nicht, was ich hier sage. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir stille werden vor Gott. Und dass wir einschlafen ohne Stress. Dass wir einschlafen in die Ruhe Gottes. Und dass wir sagen, rede Herr, dein Knecht, deine Magd hört. Johannes sieht die Apokalypse. Dinge, eigentlich was kein Mensch sehen konnte. Aber er nimmt es auf. Natürlich, wenn ich so jetzt die Offenbarung lese, es ist durch den jüdischen Geist gegangen. Den Filter vom Johannes hier. Alles, was du siehst, es geht immer durch deinen Filter. Also es wird gefiltert und es hat deinen Beigeschmack. Aber das ist doch kein Problem. Du hast es gesehen, du hast es erlebt, du hast es empfangen. Träume. Sie wollen uns motivieren. Sie wollen uns weiterbringen. Gott will uns nachts weiterbringen. Mein Vater, er war damals noch kein Christ, aber irgendwie kommt er eines Tages, ich sehe noch, und sagt, Kinder, stellt euch vor, wir werden eine große Reise machen. Wir hatten noch gar keine Ahnung, was alles uns blüht. Wir werden durch drei, ich habe geträumt, wir werden durch drei Grenzen gehen. Damals in Russland. Wir werden durch drei Grenzen gehen. Und er hat einen Antrag gestellt, nach Kasachstan auszuwandern. Aber da wäre nur eine Grenze gewesen. Und wir werden durch drei Grenzen gehen. Und dann sind wir tatsächlich durch die drei Grenzen gegangen. Die polnische Grenze, die DDR-Grenze, oder die russische Grenze, polnische Grenze, DDR-Grenze und dann hier in der Bundesrepublik. Drei Grenzen, dann kamen wir nach Deutschland. Und wir wussten, wir sind richtig. Wir wussten, wir sind richtig durch drei Grenzen. Träume helfen uns, den Weg zu finden, einfach als Bestätigung. Du bist auf dem richtigen Dampfer. Oder wenn ich so die Geschichten lese von der Titanic, ist nur ein Fall, es gibt ja so viele andere Fälle, wo man erträumt hat. Gibt uns Entscheidungshilfen, Ja und Nein zu sagen, konsequent zu sein. Träume geben uns Antriebskraft oder sie bremsen uns. Eines Nachts träumte ich, krieg Besuch. Drei Männer, solche Hüte haben sie an und die Kragen so hochgestellt und so kommen sie. So kommen sie rein, die sagen nichts. Die kommen und die gehen und gucken sich alles an und so weiter. Und die gehen, das war alles, was ich geträumt habe. Träume müssen nicht gewaltig sein, aber ich habe an diesem Tag, ich habe das einfach verstanden, diesen Tag musst du aufpassen, da werden Männer kommen, die wollen was von dir. Und tatsächlich, irgendwann im Laufe des Tages kamen drei Männer, die wollen nur was angucken. Ich habe gesagt, nee, danke, habe ich keine Zeit für euch. Später hat sich herausgestellt, das waren Spitzel, das waren Spione. Die haben keine gute Absicht gehabt. Und als Zeit vergangen ist, haben mich nachher die Nachricht bekommen, du sei froh, dass sie bei dir nicht in der Wohnung waren. Die haben alles abgeguckt und alles so ausspioniert und so weiter. Jesuiten waren das. Also damals. Und nichts, bei jemand anders waren diese gleichen Burschen, die konnten sagen, bei dir steht auf dem Regal im dritten Fach das und das Buch. Und gerade diese Leute waren nachher angesetzt auf bestimmte Brüder und Schwestern. Die haben sogar jetzt die Gemeinde von Peter Wenz, die Vorläuferin, die Schwester Paula, die hat die Freiversammlung kaputt gemacht, alles kaputt gemacht. Gerade einer dieser Männer. Aber diese kommen. Gott hat gewarnt, sei vorsichtig, hab mit ihnen nichts zu schaffen. Geh auf kein Geschäft mit ihnen ein, red nicht mit ihnen, sag ihnen nicht alles und erkläre ihnen nicht alles. Lass sie im Dunkeln. Gott warnt uns, Warnträume. Gibt also die drohende Gefahr, die ankommt und dergleichen. Oder Gott hat andere Möglichkeiten, zu uns zu reden. Durch Visionen, durch Verkündigung des Wortes Gottes. Schlaf und Träumen gehört zum Leben. Also wenn wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. Ein Drittel. Also und hier passieren gerade im Tiefschlaf, passieren Offenbarungen und da geht es so schnell an uns vorbei. Wir ignorieren so viele Dinge. Der Traum ist also Zugang zu einer höheren Wirklichkeit, die wir nicht in der Schule lernen. Darüber spricht man auch nicht in der Schule, auch in vielen Gemeinden nicht. Aber das ist die Pforte zum Ursprung des Lebens, der Traum. Gott bringt uns zu sich im Traum. Er nimmt uns auf die Seite. Das ist so Sabbat für die Seele. Und du wirst im Traum geführt. Geführt zu den Quellen deines Lebens. Gott zeigt, Isaac, beschäftige dich nicht so viel. Grab weiter, such einen weiteren Brunnen. Lass dich, wenn die diesen Brunnen verstopfen, gib nicht auf. Und Isaac grub weiter und weiter, bis er den Brunnen des lebendigen Wassers fand. Im Traum werden uns unbewusste Weisheitsquellen gezeigt. Plötzlich, oh Mann, das habe ich doch gesehen. Meine Frau, sie ist operiert worden vor ein paar Jahren und sie hat im Traum total eingelegt oder gesehen, wie diese Operation vonstatten gehen sollte. Hätten wir darauf viel mehr geachtet, wär's viel besser gewesen und wir hätten vielleicht manches erspart. Im Traum träumt sie, kurz vor der Operation, sie soll den fünften Gang reinlegen und Gas geben und Vollgas durch. Schnell handeln, gar nicht lang warten. Nur als Beispiel, wir bekommen die Impulse, sofort zu handeln oder sofort zu tun. Und dann kommt man ins Krankenhaus und die verzögern alles noch. Und später stellt sich heraus, hat man sofort gedrängt, Noteinlieferung, fünften Gang rein, Vollgas und du kommst durch. Träume sind Wegweiser. Die wollen uns stoppen, die wollen uns bestätigen oder sie geben uns Hinweise. Und es ist so wichtig, dass wir auf diese Hinweise achten. Man kann auch ohne Wegweiser natürlich leben, so querfeld einfahren, das geht auch. Aber sie wollen beachtet werden, so Wegweiser, damit wir kein Chaos in unserem Leben haben. Viele wundern sich über ihr Chaos. Warum ist alles so durcheinander? Und ich denke, Seelsorge, wenn man richtig Seelsorge macht, ist, dass man auch an das Unterbewusstsein rangeht und sagt, wie sieht's in deinem Seelenleben aus? Was träumst du? Was sind deine Träume? Womit beschäftigt sich dein Geist? Nicht, womit du dich beschäftigst, was dein Beruf ist, das spielt jetzt keine Rolle, sondern was ist der Beruf deines Geistes? Und du bist ein anderer Mensch drüben in der unsichtbaren Welt im Jenseits, als du hier bist. Träume, sie heilen geschlagene Wunden. Die decken was auf, die zeigen etwas, sie aktivieren die Kräfte der Vergebung, der Versöhnung. Sie zeigen, wie man damit richtig umgeht. Träume verändern durchaus unsere Sichtweise, dass plötzlich bestimmte Sachen ganz klein erscheinen oder andere Sachen wieder ganz groß erscheinen. Sie können sehr konkret sein. Ich habe in einer Erfahrung bei einem Unfall ein jenseitiges Erlebnis gehabt. Ich fliege weg von meinem Motorrad und prall gegen eine Wand so total frontal auf. Und in dem Moment vom Wegfliegen, das kann auch Traum sein, vom Wegfliegen vom Motorrad, Bruchteile von Sekunden, Träume müssen nicht lang sein, die sind in der Ewigkeit. Das ist alles jetzt, heute und hier. Und während ich so wegfliege, sehe ich einen Weg zum Leben. Denke ich, bin ja Christ, wiedergeboren. Und sehe so links und rechts so schöne Berge und Hügel und da diesen schmalen Weg. Und da sehe ich, drei Leute stehen mir im Weg. Die blockieren mich. Ich habe diese Leute sofort erkannt. Und als ich dann wieder zu mir kam, ich habe dieses Bild nicht vergessen, was ich gesehen habe, als ich dann zu mir wieder kam und gesund war, ich bin auf diese drei Menschen zugegangen, mit denen hatte ich ein Problem. Oder ich dachte, Gott hat alles vergeben. Aber es war nötig, dass ich zu diesen Menschen hingehe und diese Dinge in Ordnung bringe. Und ich habe diese Dinge in Ordnung gebracht und die stehen nicht mehr im Weg. Alle drei, die mir damals aufgefallen sind, die mir so einfach so breitbeinig in den Weg standen, ich konnte mit meinem Motorrad nicht durch. So, du siehst Lösungen, Antworten, du bekommst Impulse von Gott im Traum. Was du nachher machst damit, das ist dein Problem. Aber du bekommst es. Träume beginnen bestimmte unbewusste Vorgänge aufzudecken, was vielleicht schon längst unter dem Teppich gekehrt worden ist, was man schon längst vergessen hat. Plötzlich sagt Gott, jetzt gehst du nach Hause, Jakob. Und plötzlich kommt wieder alles hoch, die alte Geschichte, wer seinen Bruder betrogen hat und so weiter. Unser ganzes Leben ist ein Traum, hat Tolstoi einmal gesagt. Unser ganzes Leben ist ein Traum. Die Träume unseres jetzigen Lebens sind die Welt, die Eindrücke und die Gedankengefühle eines früheren Tages, der früheren Ereignisse von gestern, vorgestern, was wir aufarbeiten. Und die jetzigen Träume, die wir so durchleben, ist eigentlich schon das Zukünftige, was noch kommt, was als nächstes angesagt ist, was passieren wird und so weiter. Unsere Träume spielen sich nie im wirklichen Leben ab, sondern unsere Träume bearbeiten entweder Vergangenes oder Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Das bearbeitet unser Traum. Träume verführen uns, entführen uns, führen uns hin in eine andere Welt. Träume bringen uns in eine andere Welt, die wir uns hier total fremd sind. Aber sie sind das Tor zu der anderen Welt. Sie sind das Tor zu der anderen Welt, zu der unsichtbaren Welt, zu dem Seelenleben, zu unserem Geist und so weiter. Träume sind die Wurzel unserer Kraft, wenn wir sie richtig verstehen. Und geht auf einem anderen Weg nach Hause, hat der Engel gesagt, den Weisen aus dem Morgen. Geht auf einem anderen Weg nach Hause. Sie gehen also überzeugt, das Richtige zu tun, den Willen Gottes zu sein. Ihr habt den Messias gefunden, ihr habt den Heiland gesehen und jetzt geht auf einem anderen Weg nach Hause. Träume sind eine Telefonleitung zum inneren Wissen. Ruf ihn an. Ruf ihn an. Telefon zu einer, zum inneren Wissen. Das sind Träume. Rede, Herr. Ich will hören. Träume. Wenn Gott zum Pharao sprechen konnte, wenn Gott zum Nebukadnezar sprechen konnte, warum kann er nicht zu dir sprechen? Und du solltest deine Träume versuchen zu verstehen. Und zu der Auslegung von Träumen ist es, was ich noch sagen möchte, du kannst deine Träume unter Umständen selber nicht auslegen. Brauchst auch gar nicht bemühen. Wir werden immer wieder finden in der Bibel, dass zu dem Träumer der Ausleger kommen muss. Jemand, der nicht damit beschäftigt ist, der fremd ist. Zum Pharao muss der Josef kommen und der legt ihm den Traum aus. Zum Nebukadnezar muss Daniel kommen und legt ihm den Traum aus und dergleichen. Also es muss immer wieder jemand anders kommen, der dir hilft, deinen Traum auszulegen, der also von Gott geleitet ist. Und wir brauchen diese Geistesleitung. Auf Anregung des Geistes kamen Simeon und Hanna in den Tempel, um Gott anzubeten. Wir haben das bekommen. Vielleicht haben sie geträumt, steht nicht ausdrücklich gesagt, aber auf den Impuls achten, die Impulse, die Gott unserer Seele gibt. Und die haben was zu sagen. Jeder Traum hat eine Botschaft. Und nicht nur eine Predigt hat eine Botschaft. Jeder Traum hat eine Botschaft von Gott. Engel besuchen uns. Engel arbeiten an uns. Nachts, wenn wir schlafen, macht Gott Überstunden. Gott möchte etwas bezwecken. Und was sind unsere Reaktionen? Nee, Schäume und seelisch alles. Tu das nicht so ab, alles seelisch. Wenn du darauf achten würdest, du würdest vieles in deinem Leben ersparen, auf dein inneres Leben. Achte, was er euch sagt. Manche Leute denken, Gott spricht nur durch die Predigt. Er spricht durch die Predigt. Aber er sagt dir noch viel, viel klarer. Er legt dir die Bibel nachts aus, wenn ich schlafe. So rede ich von dir, so denke ich von dir. Paulus sagt einmal über das Abendmahl, ich hab's vom Herrn empfangen. Ich hab's vom Herrn empfangen. Abendmahl war schon gang und gäbe im Christentum, als Paulus zum Glauben kam. Er hat nichts Neues uns da gebracht. Es hat schon immer Abendmahl gegeben. Also die Christen haben das Abendmahl gefeiert und so weiter. Aber Paulus sagt, ich hab's vom Herrn empfangen. Ich weiß, das ist von Gott. Alles, was wir haben, muss in unserem Innenleben sich reflektieren, muss in unserem inneren Leben ein Feedback haben, muss in unserem Leben bestätigt werden, muss in unserem Leben angenommen, geglaubt, erfahren werden. Alles, was wir glauben. Und wir können das am besten, indem wir in der Gegenwart Gottes sind und in der Gegenwart Gottes Gottes Stimme hören, Gottes Liebe erfahren, Gottes Frieden genießen, Träume. Und nicht nur Horrorträume und böse Träume. Nein, Gott will zu uns sprechen. Ich möchte dieser Gemeinde, dass es eine hörende Gemeinde ist, die Gott hört, die Gottes Stimme kennt. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen mich und sie folgen einem Fremden nicht. Wenn du richtig geistgeleitet bist, wirst du diese geistlichen Dinge der unsichtbaren Welt wissen, wie man es gebraucht. Du wirst wissen, wie man damit umgeht. Und du wirst es auch richtig in deinem Leben anwenden. Herr, zeige mir meine Heilung, zeig mir meine Gesundheit, zeig mir meine Befreiung, zeig mir, wie soll das gehen? Da die Berge, da die Wüste, da das Meer, hinter mir Pharao. Puh, geht's nicht. Zeig mir den Ausweg. Und dann zeige Gott, nimm deinen Stab und geh durch das Meer. Und das Meer wird sich teilen. Geh im Glauben. Gott muss uns zeigen, das ist jetzt ein praktisches Bild, wie komme ich aus diesem Dilemma heraus? Und du steckst mittendrin in einem Dilemma in deinem Leben und du musst rauskommen. Willst du da drin sterben? Willst du da drin verrecken? Willst du da drin zugrunde gehen? Du musst rauskommen. Herr, zeig mir, wie komme ich da raus? Und wir sehen, die Träume sind keine Schäume in der Bibel gewesen. Beim Josef, er träumte er erzählt den Traum vom Bäcker, war kein Christ. Er erzählt den Traum von Mundschenk und legt es auch aus und es geht genau in Erfüllung. Er legt es aus und bekommt kein Dankeschön dafür, aber dieser eine erinnert sich an einem, als wieder ein Traum passiert, als wieder ein Traum geschieht. Er erinnert sich, da ist doch einer, der kann die Träume deuten. Wo ist dieser Josef? Wo ist dieser Josef? Gott möge uns helfen, dass wir jemanden finden, der sich auskennt in dieser Sache, der den Zugang zu der Seele hat und uns zu diesen geheimnisvollen Dingen, zu diesen Quellen des Lebens hinführen kann. Gott will zu uns reden. Wann hat Gott mit dem Adam sich unterhalten? Am Mittag, am Frühstück, beim Kaffee trinken? Gott hat sich mit Adam unterhalten in der Abendkühle, nachts. In der Abendkühle, im Orient, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn es kalt war, als alles schlief, hat Gott sich mit Adam unterhalten. Und Adam hat verloren die Sprache Gottes, hat die Stimme Gottes verloren. Gott sprach nicht mehr, Adam, wo bist du? Er hat sich versteckt, er hat sich geschämt, er war nackt, er fürchtete sich. Das ist die Situation, wo er die Stimme Gottes verloren hat. Gott sprach nicht mehr mit ihm. Heute Abend, Gott will zu dir sprechen. Hebräerbrief sagt, Gott sprach auf mannigfaltige Art und Weise. Gott will gerade vielleicht den Traum benutzen, um mit dir zu reden. Kann was anderes, nächstes Mal was anderes benutzen. Morgen wird er was anderes benutzen. Und übermorgen vielleicht wieder was anderes. Aber Gott möchte zu dir sprechen. Und das ist die Hauptsache, dass Gott zu einem spricht. Wie? Das ist nicht einmal das Wichtigste und Ausschlaggebende, aber dass er spricht. Um das geht es mir. Ich brauche die Offenbarung Gottes. Ich brauche die Leitung Gottes. Was soll ich essen? Wo soll ich hingehen? Wo soll ich wohnen? Was soll ich mir anziehen? Alles im Geist erschaut.